Herzlich willkommen zu Herzfein, dein Business-Podcast für mehr Erfolg als selbstständige Lebens- und Sozialberaterin. Ich bin Petra Freisold und ich teile mit dir all mein Wissen über Praxisgründung und erfolgreiche Praxisführung. Die meisten Möwen begnügen sich mit den einfachsten Grundbegriffen des Fliegens, sind zufrieden, von der Küste zum Futter und zurückzukommen. Ihnen geht es nicht um die Kunst des Fliegens, sondern um das Futter. Jonathan aber war das Fressen unwichtig. Er wollte fliegen, liebte es mehr als alles andere auf der Welt. Diese Neigung machte ihn bei den übrigen Vögeln nicht gerade beliebt, das merkte er bald. Selbst seine Eltern waren unzufrieden, dass Jonathan ganze Tage mit seinen Experimenten im tiefen Gleitflug verbrachte und seine Übungen hundertfach wiederholte. Er entdeckte zum Beispiel, ohne den Grund zu wissen, dass er sich länger und müheloser in der Luft halten konnte, wenn er ganz dicht über dem Wasser dahinflog, nur eine halbe Spannweite seiner Schwingen hoch. Dann endete der Gleitflug nicht mit den üblichen Aufplatschen der vorgestreckten Läufe. Er setzte vielmehr mit stromlinienförmig dicht am Körper anliegenden Füßen in langen, flachen Gleiten auf. Herzlich willkommen wieder bei Herzfein. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, dass du mich in deinen Ohren hast. Warum beginne ich mit einer Geschichte? Ich komme ja ursprünglich aus dem NLP. Systemisch ist meine Fachrichtung vom Lebens- und Sozialberater. Und man weiß, wenn man mit einer Geschichte, die nicht endet, etwas beginnt oder aufhört, dann ist das Gehirn sehr viel aufmerksamer für das, was dann kommt, weil es nämlich versucht, die Geschichte zu beenden und darauf wartet, ob jetzt noch ein wichtiger Input oder das Ende der Geschichte kommt. Und nachdem es mir wichtig ist, dass du auch immer ein Stück weit Technik oder etwas von mir erfasst, wie ich arbeite, habe ich mir dazu entschieden, das jetzt eine Zeit lang zu machen. Also ja, die Folgen werden starten mit Die Möwe Jonathan, ein Buch von Richard Bach. Und heute werde ich darüber sprechen und das ist für mich ein bisschen eine speziellere Folge, wieder einmal oder schon wieder einmal, keine Ahnung. Was meine ich damit, wenn ich sage, ich arbeite 80% an meiner Haltung und habe nur unter Anführungszeichen 20% Interventionen in meinen Stunden, die ich mit den Klienten durchführe. Und das ist das heutige Thema auch. 80% Haltung, 20% Interventionen. Was meine ich damit? Warum es für mich eine speziellere Folge ist, weil es manchmal, und das erleben wir ja in unserem Beruf immer wieder, es ist gar nicht so einfach zu benennen, was wir denn letztendlich machen und was denn wirklich hilft. Ja, also darüber gibt es ja sehr viele Diskussionen oder auch Streitpunkte und wir haben jetzt nicht so eine klare Diagnostik, man hat einen gebrochenen Arm, kriegt einen Gips und man kann es kontrollieren, sondern es ist ja sehr viel schwieriger zu benennen, was ist Gesundheit, was ist mir geht's besser und ist das mir geht's besser eine Folge von der Beratung oder hat sich auch was in äußeren Umständen geändert? Darum ist unser Referenzwert nicht immer so klar und nicht immer so klar zu benennen, was wir denn eigentlich tun. Und trotzdem finde ich es so wichtig zu wissen, immer wieder zu erklären, was wir tun, weil wir es dadurch selber besser verstehen. Weil im Erklären, und das weiß man ja schon lange, wenn man unterrichtet, versteht man Sachen dann selber nur besser, weil man nach Antworten sucht, nach Worten sucht. Also das, was im Innen ist, wird dann im Außen erklärt und dadurch besser verstanden. Und ich möchte heute mit dir diese 80% Haltung und 20% Intervention mit dir dort genauer hinschauen. Wie bin ich überhaupt auf das Thema gekommen? Ich werde voll oft gefragt, ja, wie läuft es in der Beratung, Therapie ab? Was macht man da? Wie geht's da? Was ist eigentlich der Kern? Und da sage ich das immer. Und das führt immer zu Irritation, weil ja das Bild von Beratung schon noch so ist. Und das ist ein Stück weit einfach dem Fernsehen geschuldet. Man geht hin mit einem Problem, erhält dort die Lösung in der Beratung, setzt es um und dann geht man wieder heim. Und mit diesem Bild kommen ja auch viele Klienten. Und verstehe voll, das war auch mein Bild, wie ich die Beraterausbildung begonnen habe, dass ich jetzt die Lösung haben muss für die Probleme der Menschen. Und das hat mich schon gestresst. Und so ist es ja gar nicht. Und das weißt du sicher auch. Und die Folge heute, das ist mir schon auch klar. Ich komme halt aus dem Systemischen, aus dem NLP und inzwischen auch Transaktionsanalytischen. Das hat ein bisschen später zu mir dazu gefunden. Und du hast vielleicht eine andere Fachrichtung und hast jetzt nicht den Background wie ich mit Systemisch. Und ich finde es aber schön, andere Methoden wirklich kennenzulernen von Menschen, die es benennen können. Und nicht immer so philosophisch der Hippelappern, wo man denkt so, boah, was meint der, was tut der? Und ich versuche heute ein Stück weit das systemisch und transaktionsanalytisch zu verbinden. Was ist die Gemeinsamkeit? Was heißt die Gemeinsamkeit für mich? Und wie schaut es letztendlich in meiner Praxis aus, wenn ich mit beiden arbeite? Und für mich, ich starte deswegen beim Systemisch, weil das eben der Grundstock für mich ist und war, die Lebens- und Sozialberaterausbildung mit einem sehr NLP-lastigen Anteil. Also das war der Beginn mit Practitioner und NLP-Master. Und da kann man ja sagen, NLP ist ja entstanden, es ist ein Sammelsurium von den besten Interventionen von verschiedenen Fachrichtungen. Also NLP per se gibt es ja jetzt nicht als eigene Denkweise, sondern es ist eine Zusammenführung. Darum ist es ja so, dass viele Fachrichtungen dann im NLP sich wiederfinden, ja, weil NLP zusammengesammelt hat. Was ist gut, was funktioniert? Und das fassen wir zusammen an Interventionen. Und da sind wir wieder bei meinem Karottenmodell. Interventionen ist ja immer das Grünzeug oben. Vielleicht habe ich es schon geschafft, dass ich einen neuen Blogartikel auf meiner Website veröffentliche, wo ich dieses Karottenmodell ganz genau erkläre. Ich kann es dir noch nicht versprechen, wenn du diese Folge hörst. Und Interventionen sind ja immer an der Oberfläche angesiedelt. Und deswegen ist NLP mit der Technik, das ist super, wenn man das kann, aber letztendlich ist es nicht das, was wirklich in Heilung führt. Und Heilung ist ein großes Wort, gell? Also da möchte ich wirklich das nur mal so in den Raum stellen. Ich verspreche niemandem Heilung oder dass jemandem besser geht. Ich formuliere es immer so mit, Leidensdruck wird besser. Weil psychische Heilung, seelische Heilung, ich weiß nicht, ob das erreichbar ist, weil wir Menschen ja immer noch Entwicklung streben und dadurch immer wieder neue Probleme entstehen. Und die verursachen wiederum Leiden. Und gerade hatte ich den Gedanken, ob das Mönche auch so erleben, weiß ich nicht. Da habe ich das Buch spannend gefunden, nach der Erleuchtung Kartoffelschälen. Kann ich da empfehlen, wenn du dir auch so solchen Sachen Gedanken machst. Ich finde immer, das Wort glücklich sein ist sowieso ein sehr hoher Anspruch. Zufrieden sein ist das, was ich viel, viel sanfter erlebe und realistischer. In Frieden mit etwas sein, mit den eigenen Themen sein, mit den eigenen Lebensschicksal sein. Und es befriedet haben. Und für mich ist dieses systemisch, heißt in Frieden zu sein mit allen meinen Lebensthemen und auch mit den Beziehungen, die rund um mich sind. Das heißt systemisch. Ich habe, wenn ich stehe, Fäden in der Hand mit allen Menschen, die rund um mich sind, ja. Ihr kennt sicher diese Schnüre-Spiele und das ist, du streckst deine Hände aus und hast, weiß ich nicht, 10, 20 Fäden in der Hand und jeder Faden geht zu einer anderen Person. Und die Person hält auch wieder die Fäden in der Hand und so ist das ein riesiges Netz. So stehe ich mir systemisch vor. Und das heißt jetzt, wenn eine Person ihre Haltung ändert, wie sie die Fäden hält, dann müssen die anderen Personen sich anpassen an oder wieder in den Widerstand geben. Es gibt ja immer beides, aber es verändert sich etwas. Ja? Und in der Verantwortung der eigenen Person liegt die eigene Verantwortung. Was der andere mit den Fäden macht, das geht uns nichts mehr an. Aber das heißt systemisch. Ich habe einen Blick für das ganze System. Was passiert im System? Was bedient einander? Wie ist etwas entstanden? Also auch der psychodynamische Prozess. Psychodynamischer Prozess heißt, einfaches Beispiel, er nimmt nie Blumen mit heim, weil sie so grandig immer ist. Und sie ist ständig grandig, weil er nie Blumen mit heim nimmt. Sorry für dieses ganz banale Beispiel, aber es ist einfach ganz verständlich. Und das ist psychodynamischer Prozess. Dieses, wenn du ein bisschen anders wärst, wäre ich auch anders. Und ich bin ja so, weil du so bist. Ja, wer fängt denn dann an, was zu ändern? Und systemisch heißt so hinzuschauen, was kann ich in meiner Position so verändern, dass für mich die Situation anders wird. Unabhängig davon, ob es dem anderen auch möglich ist, ja, etwas zu verändern oder ohne Erwartung zu haben, wie der andere sich verändert. Weil da sind wir bei dem Unterschied zwischen Erwarten und Wünschen. Wenn ich von einer Person etwas erwarte, also ich ändere jetzt was und mache das, weil ich mir erwarte, dass die andere Person dann auch was ist. Ja, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Ich als Frau schaue jetzt, dass ich immer gerade aufgelegt bin und deswegen erwarte ich mir, dass der Mann jetzt Blumen mit nach Hause nimmt. Dann bleibe ich in der Erwartung, ich warte darauf, dass der andere sich verändert. Das heißt, ich gehe weg von meiner Energie und gebe meine Lebensenergie dem anderen, auf den ich warte, dass er in Veränderung geht. Die meines Erachtens gesündere Version, und wie immer, ich bin nicht im Besitz der Wahrheit, ist ja, ich ändere meine Laune. Ja, also wir kennen das nicht immer so einfach, das ist mir schon klar, ja, aber ich versuche manchmal Beispiele nur von einer Ebene zu beleuchten, weil wir nicht immer alle Ebenen bei einem Beispiel abdecken können. Ja? Und wir können ja für jede Situation verschiedene Modelle und Betrachtungsweisen nehmen. Aber mir ist bei Beispielen immer wichtig, dass sie sehr einfach sind und nur von einer Ebene, sodass wir sie fassen können. Also wenn ich meine Laune ändere und ich bin gut drauf, dann mache ich das für mich. Und ich kann mir den Wunsch behalten, dass mir mein Mann öfters Blumen mit nach Hause nimmt. Aber dann bleibe in dem Wunsch. Das kann ich mitteilen. Ja, ich kann mir ein Bedürfnis ja mitteilen, aber es zu erwarten, bindet mich daran. Und da, wo ich es als Wunsch für mich behalten kann, mein Bedürfnis mitteilen kann, würde mir voll freuen, wenn ich öfters Blumen bekomme, dann kann ich es freistellen. Dann kann ich es auch dem anderen freistellen, wie er sich verhält. Und ich bin in meinem Leben, in meiner Person frei. Und das ist der Unterschied für mich zwischen Erwarten und Wünschen. Und das ist dieses Systemisch. Das ist der Kern quasi für mich. Den eigenen Leidensdruck verstehen. Also ich spreche jetzt immer in der Ich-Form, weil es sonst so komplex wird, mir nicht immer mit dem Klienten und der Therapeutin oder Beraterin. Ja? Also ich spreche deswegen in der Ich-Form, dass es einfach gut nachvollziehbar ist. Ich betrachte meine Lebenssituation, die eingebettet ist im System, im Familiensystem, im gesellschaftlichen System, im Weltsystem. Und ich verstehe, wo entsteht für mich Leidensdruck? Und Leidensdruck entsteht ja an den Stellen, wo etwas zu viel oder zu wenig ist. Und ich schaue dann, wie ich für mich diesen Leidensdruck besser werden kann, besser werden lassen kann. Und dieses besser werden lassen können ist meist dieses, ich verlasse das Pendel, was zu viel oder zu wenig ist, also es schwingt nach links oder nach rechts aus, und finde ein gutes Mittelmaß. Also Beispiel wieder dazu, es wäre, wenn jemand immer nur Ja sagt. Extrem. Ja, also zu viel Ja sagen. Dann wäre nicht das, wo Leidensdruck weniger wird, das Gegenteil, immer Nein sagen, sondern es wäre die Mitte mit, in welchen Situationen möchte ich Ja sagen, in welchen Situationen möchte ich Nein sagen. Und ich habe beide Varianten zur Verfügung. Weil sonst bin ich nur in der Gegenhaltung. Und das erzeugt dann wieder Leidensdruck, weil wenn ich immer Nein sage, bin ich im Egoismus, im Narzissmus und bin nicht mehr in Beziehung. Wenn ich immer Ja sage, bin ich nur mehr in Beziehung und kann meine eigenen Bedürfnisse nicht mehr, ja vielleicht nur wahrnehmen, aber nicht mehr erfüllen. Und da die Balance zu finden. Und das ist ja bei ganz vielen Themen. Und das heißt systemisch. Ja? Also ich erkenne oder ich verstehe über den Kopf, wie ist mein Leidensdruck entstanden. Ich analysiere es, ich kann es verstehen und kann erst dann über den Kopf in dieses Fühlen kommen, auch in eine Umsetzung kommen. Und das ist ja was, was ich sehr bei meinen Klienten immer mache, dass ich Modelle erkläre, so dass sie selbstkompetent werden. Ja, also in meinen Beratungsstunden ist es nicht so, dass ich immer irgendwas mache und das nicht erklären kann und es sehr schwer fassbar ist, sondern ich versuche auch zu erklären, was ich denn tue, was wir da in der Beratung tun. Weil ich glaube, wenn desto mehr Menschen wissen, haben über sich selbst und wie Situationen entstanden sind, desto besser können sie es in Zukunft lösen. Und das ist für mich das Systemische. Später ist für mich ja dann das Transaktionsanalytische dazugekommen. Und transaktionsanalytisch, Transaktion, es wird etwas ausgetauscht. Das heißt, wenn zwei Menschen sich begegnen, und ich bleibe jetzt wieder in der Ich-Form, ich begegne dir, dann ist es so, dass du etwas in mir auslöst und ich löse etwas in dir aus. Wir tauschen etwas aus, was immer das ist. Ja, das ist die Transaktion. Und dieses, was immer es ist, das ist das Spannende für einen Transaktionsanalytiker, weil was löst der Klient in mir aus? Ja? Also wenn die Menschen kommen, kommen sie zu spät, kommen sie zu früh? Was sind die ersten Sätze, die sie sagen? Was lösen sie in mir für einen Impuls aus? Möchte er Wasser anbieten, möchte fürsorglich sein, fühle mich aber abgestoßen? Was lösen sie in mir aus? Welche Szene, sagt man, entsteht in diesem Moment? Und das lasse ich alles entstehen. Und noch einmal, in Beratung, Therapie geht es ja immer darum, es nicht zu bewerten, sondern nur zu verstehen. Und da sind wir wieder zum Beispiel bei diesem Punkt 80% Haltung. Ja? Immer wieder die Bewertung rausnehmen. Ist es gut? Ist es schlecht? Keine Ahnung. Es ist. Nur es einmal wahrnehmen können. Nur da sein lassen können. Und diese Situation entsteht einmal. Und da sagt man, man schwingt einfach einmal mit. Im Transaktionsanalytischen. Ja? Das Beziehungsangebot, was der Klient mir anbietet, da schwinge ich einmal mit, sonst würde der Abweisung erfahren und dann vielleicht gar nicht mehr kommen können. Ja? Aber es braucht einmal dieses Mitschwingen, dieses Verstehen, diese Szene entstehen lassen. Und im Transaktionsanalytischen das Beziehungsgeschehen zu verstehen, das macht man dann immer auf der Metaebene. Metaebene heißt, ich schaue mir das, was da passiert, von oben herab an. Aber nicht in diesen von oben herab hochnäsig, sondern von oben herab. Was machen wir beide da miteinander? Weil die Hypothese im Transaktionsanalytischen ja ist, die Klienten kommen immer wieder, reinszenieren ihr Beziehungsangebot und wünschen sich, dass es einmal anders ausgeht. Und Reinszenierung heißt, wir erschaffen uns immer wieder die gleichen Situationen in der Hoffnung, dass sie mal anders enden mögen. Aber das passiert in der echten Welt nicht. Und darum entsteht Leidensdruck und irgendwann kommen sie dann in Beratung oder Therapie. Und da ist dieser Punkt, wo noch eine neue Beziehungserfahrung geschehen kann. Und da sind wir bei diesen 80% Haltung. Ich arbeite zu 80% für mich daran, in der Haltung zu bleiben, ich bin okay und du bist okay. Weil ich kann nicht wissen, was für einen Klienten gut ist. Ich kann nicht die Lösung kennen. Und das ist die innere Arbeit. Immer wieder in diese Neutralität zurückzukommen. So, ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn sie ihn scheiden lassen oder ob sie zusammenbleiben. Ich weiß nicht, ob es gut ist, ob sie nur ein Kind kriegen oder nicht. Ich weiß nicht, ob es gut ist, ob sie den Job kündigen oder bleiben. Ich kann es nicht für dich wissen. Ich bin okay, du bist okay. Ich kann dich begleiten, für dich die Lösung zu finden, was immer die Lösung ist. Weil ein Problem zu haben, beinhaltet ja auch immer die Lösung zu haben, weil wir nur in der Dualität etwas erkennen können. Die Lösung ist nur noch nicht sichtbar. Und vielleicht ist die Lösung, auf die könnte gar nicht kommen als Beraterin, Therapeutin. Deswegen kann ich die nicht wissen. Und da sind wir bei diesen 80% Haltung. Also ich stelle diesen Raum zur Verfügung und in diesem Raum ist Stabilität, Sicherheit. Du bist da sicher aufgekommen. Ich gehe mit dir gemeinsam in den Keller und mache die Tür auf zu dem, was dich so ängstigt. Und wir werden das überleben. Du wirst es überleben. Ich bin für dich da. Ich mag dich, ja, also die therapeutische Liebe, diesen Kern finden, den man bei dem anderen mag, elementar. Und das immer wieder in meiner Haltung. Ich mag dich und ich stelle dir frei, wie du dich entscheiden wirst. Ich bin okay, du bist okay. Weil die andere Dynamik wäre ja, und da kommen wir oft her, ich weiß es für dich, ich kenne eine Lösung für dich. Ich werde das so und so machen. Und dann bin ich in der Täterhaltung. Also das ist so ein NLP, Trinity, nennen sie das Täter-Opfer-Retter-Dynamik. Und die Täter-Dynamik ist, ich bin okay, du bist nicht okay. Also ich weiß, was richtig ist und so wie es du machst, ist nicht richtig. Und wenn ich in der Haltung bin, wiederhole ich vermutlich, was die Eltern sowieso gemacht haben. Die Eltern sagen dem Kind, was zu tun hat. Und daraus entsteht ja dann der Leidensdruck. Die heilsame Beziehung ist, wir sind jetzt beide erwachsen, ich bin okay, du bist okay und wir schauen gemeinsam hin, was kannst du in deiner Erwachsenenkompetenz für dich eine Lösungsstrategie umsetzen, die keinen Leidensdruck mehr verursacht. Weil natürlich haben wir alle Abwehrstrategien und Überlebensstrategien und die sind manchmal selbstschädigend. Also wir sagen, wir haben gesunde, die sind voll wichtig. Und manchmal sind es selbstschädigend oder manchmal sind wir zu sehr darin und gar nicht mehr imstande, unser Thema zu lösen. Und auch da gilt ja dieser Grundsatz, nicht zu viel und nicht zu wenig. Also wenn ich mich nur mehr mit meinen Themen beschäftige, verpasse ich das Leben. Wenn ich nur mehr in der Abwehrstrategie bin und mich überhaupt nie mit meinen Themen beschäftige, dann wird sich nie etwas verändern. Aber da die Balance zu finden zwischen ich arbeite an meinen Themen und bin ein Stück weit in meinen Abwehrstrategien und ich habe Freude und Leichtigkeit im Leben. Also die Mitte zu finden, ja, das ist auch einer der Modelle, ich glaube, ich habe so 5 Modelle, die erkläre ich fast jedem Klienten, weil sie für mich so basic sind, um auch aus einer Abhängigkeit herauszukommen. Ja, also nicht wer anderer muss für mich lösen, sondern ich habe die Selbstkompetenz und das heißt, erwachsen zu sein, meine Probleme selbst zu lösen. An manchen Punkten kann ich es nicht, weil ich Beziehung brauche, also einen Blick von außen, um es verstehen zu können, was denn überhaupt in meiner Schneekugel los ist. Ja, dafür brauchen wir manchmal Beziehung. Und an diesem Punkt sind wir Berater, Therapeuten da. Aber nicht für eine lebenslange Begleitung, nicht für eine Abhängigkeit, sondern um die Selbstkompetenz zu stärken und da, wo Leidensdruck ist, den zu mildern. Aber das ist auch nicht in unserer Verantwortung. Also ich habe einmal eine Klientin gehabt, die wollte in 8 Stunden alle Lebensthemen gelöst haben. Das ist nicht in meiner Verantwortung. Ich habe da keinen Einfluss drauf, weil es ja am Klienten selbst liegt, wie viel und wann und was er verändern möchte. Und selbst da sind wir immer ambivalent gegenüber Veränderung, weil wir ja das behalten wollen, wie es ist, weil das kennen wir ja, aber an manchen Stellen wünschen wir, dass etwas anders wäre. Und diese Ambivalenz gilt es zu respektieren und die kann ich nicht mit Druck von außen öffnen. Ja? Also das, also ist wie wenn man dann wirklich diese Muschel und die Perle und unter Druck öffnet, es wäre eine Retraumatisierung. Ja? Sondern die Klienten kommen zu uns und wollen sich die Themen anschauen, da wo Leidensdruck entstanden ist und wollen, dass es besser wird. Und diese Muschel braucht einfach Zeit, bis sie sich öffnet. Und das ist unsere Aufgabe, also das ist für mich die Aufgabe, ja? Ich weiß nicht, wie du für dich dein Beratersein siehst. Für mich ist die Aufgabe, diesen Raum, diese Energie, diese Stabilität, meine volle Aufmerksamkeit, meine Ressourcen, mein Wissen zur Verfügung zu stellen, damit es vielleicht möglich ist, an manchen Stellen, dass sich die Muschel öffnet und wir hinsehen können. Ja? Und mir gefällt das Sinnbild jetzt voll gut, das mit der Perle, das habe ich so für mich jetzt noch gar nicht betrachtet, weil für mich ist es ja so, unsere Lebensthemen, ich halte nichts davor, dass wir die auflösen, weil ich glaube, in jedem unserer Lebensthemen liegt der größte Schmerz, aber auch zeitgleich die größte Ressource. Und da, wo wir den Schmerz gut integrieren können, gut befrieden können, haben wir Zugang zu der Ressource. die unserem Lebensthema inne ist. Und du siehst schon, das ist alles sehr viel Haltung. Das ist alles immer wieder überprüfen. Bin ich in der Haltung? Bin ich okay? Ist der Klient okay? Bin ich in der neutralen Bewertung? Die Situation ist nicht gut oder schlecht. Sie ist, wie sie ist. Wir versuchen, sie zu verstehen. Bin ich im Beziehungserleben? Das ist auch die Haltung. Wie bin ich, wenn er da ist und umgedreht oder sie da ist? Gilt natürlich immer für beide. Und wenn wir dieses Fundament haben, also eine tragfähige Beziehung, ein Wohlwollen, das erstelle ich, das schaffe ich, den Raum stelle ich zur Verfügung für dieses Wohlwollen, für dieses, du bist bedingungslos okay, bedingungslose Liebe. Streicheleinheiten, ne? Von Eric Byrne gibt es ja die drei Säulen, Struktur, Stimulus und Streicheleinheiten. Und die meisten Menschen haben zu wenig Streicheleinheiten bekommen. Und das versucht man dann ein Leben lang aufzufüllen. Und das teile aus. Davon gebe ich in Fülle, von Streicheleinheiten. Und wenn dann eine stabile Beziehung ist, dann kann ich mit Technik anfangen. Dann kann ich Fragetechnik machen. Verständnisfragen habe ich sowieso davor. Ja? Also die braucht man, um etwas wirklich verstehen zu können. Aber dann habe ich Interventionen. Da mache ich zum Beispiel die Bodenaufstellung mit Figuren. Also für mich ist ja ganz wichtig eben dieses Fragen stellen, das eine andere Perspektive einnehmen. Das ist eine meiner Hauptinterventionen. Und das ist dann, das kann erst auf fruchtbaren Boden fallen, also diese 20% Interventionen. Wenn diese 80% Beziehung, also das hat viel mit meiner Haltung zu tun, stabil ist, dann kann es greifen. Aber natürlich ist diese Form, wie ich arbeite, nicht für alle etwas. Also es hat erst vor kurzem eine wieder aufgehört, eben weil dieses in Beziehung gehen und in Beziehung bleiben mein Hauptfokus ist in meiner Praxis. Und das können und das wollen nicht alle Klienten. Und das ist voll okay. Aber ich bin nur sehr transparent. Was machen wir in der Beratung? Ja, wir bauen einmal eine heilsame Beziehung miteinander. Einen sicheren Raum, da wo alle Gefühle einfach einmal bleiben können, ohne dass sie bewertet werden. Da wo man sein darf, so wie man ist. Ohne Erwartung, ohne es zu bewerten. Und das ist für mich Haltung und Beziehung. Und 20% Intervention. Und das heißt nicht, dass ich nicht sehr viel Wissen habe. Aber es ist, wenn wir zu sehr in diesem Wissen und in diesen Interventionen bleiben, dann bleiben wir oft in der Abwehrstrategie der Klienten, den Kopf zu beschäftigen. Ja? Weil die Abwehrstrategie ist ja, über den Kopf zu versuchen, nicht ins Fühlen kommen zu müssen. Weil wenn ich ins Fühlen komme und einmal hinspüren würde, was ich eigentlich in meiner Kindheit erlebt habe, dann wird es für die Menschen sehr schnell essentiell. Da geht es sehr schnell ums Überleben. Und da sind oft Gefühle da mit das Überleben nicht. Große Trauer, großer Schmerz. Aber um das nicht fühlen zu müssen, wechselt man ja in den Kopf, ins Wissen, in nur Ausbildung, ins Kognitive, in den Lösungsansatz. Und darum ist es so wichtig, oder ist es für mich einfach wichtig, nicht zu viele Interventionen setzen, weil ich damit ja wiederholen würde, die Abwehrstrategie im Denken zu bleiben. Sondern wir gehen tiefer bei meinem Karottenmodell. Ja? Wir schauen dieses, was sind für Gefühle da? Warum sind die Gefühle da? Und wie können wir sie gemeinsam aushalten, ausleben, vielleicht befrieden, was auch immer. Ja? Also das kommt da zusammen, es kommt aufs Thema drauf an. Ja? Ja, am Ende der Podcast-Folge, du kennst es schon, schreib mir herzfein.at, sag mir gern, wie du arbeitest. Was ist auch deine Methode? Was ist deine Fachrichtung? Wir können ja immer nur einen Teil erkennen. Schreib mir herzfein.at, lass mal gerne eine Bewertung da und vor allem schalt gerne nächste Woche wieder ein bei Herzfein. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Tschüss!